Ich bin auch auf sehr etwas Interessantes nochmal gestoßen, weil ja diese 5%, wo Sie sagen, nur bei uns eigentlich schon eine fantastische Zahl wären. Eben, und das kommt ja nicht von ungefähr, dass der Prozentsatz für unsere Verhältnisse so hoch ist. Ich bin in der Neuen Zürich auf etwas gestoßen, was mir auch bis vor kurzem nicht bekannt war. Es gibt in den Schweizer Städten offenbar ziemlich flächendeckend Quartiersvereine. In Zürich zum Beispiel gibt es im Stadtteil Riesbach einen Quartierverein. Der Stadtteil Riesbach hat ungefähr 15.000 Einwohner. Und in diesem Bürgerverein sind 1.000 Mitglieder. Das heißt, jeder 15. ist in einem Stadtteilverein engagiert und das ist man nicht so wie bei uns Taufschein Christ oder quasi Karteileiche im Gewerkschaftsbund oder so, sondern das ist man aktiv mit dabei. Und diese Bürgervereine diskutieren die Entwicklungen im Stadtteil auch kritisch. Wenn diese sind auch Anlaufstellen für alle möglichen Probleme auch von Nichtmitgliedern. Wenn irgendwo was gebaut wird, was nicht passt, wenn irgendwo was fehlt und die Politik hat es noch nicht wahrgenommen, geht man zu diesen Bürgervereinen, die bündeln das. Wenn es eine Einzelmeinung ist, dann bleibt es eine Einzelmeinung. Wenn mehr draus wird, wird diskutiert und eine gemeinschaftliche Willensbildung betrieben und an die Politik herangetragen. Auch Politik und Bauträger gehen auf die Quartiersvereine zu und binden sie bereits ein, weil sie wissen, dass das quasi im Grunde legitimierte, qua ihrer Vielzahl an Mitgliedern, Ansprechpartner für die Bürgerschaft sind. Also eine ganz tolle Sache. Und wenn man sich denkt, jeder 15. ist in so einem Verein drin, dann ist das eine hohe Beteiligung, ein hoher Engagementanteil. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Also es zeigt für mich in vielen Beispielen, dass in der Schweizer Gesellschaft ganz ein anderes Selbstverständnis da ist. Was ist meine Rolle als Bürger? Wo liegt meine Verantwortung? Engagiere ich mich oder nicht? Ja, ich engagiere mich für dies und jenes. Können Sie noch andere, vielleicht ist es für Sie als Schweizerin gar nicht so leicht, andererseits mit Ihrer Erfahrung in Deutschland und in Afrika dann doch wieder zu reflektieren, was das Besondere an der Schweizer Gesellschaft ist. Gibt es noch weitere Aspekte, wo Sie sagen, da ist eigentlich der Nährboden da dafür, dass wir das und das und das so hinbekommen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es geht natürlich weiter vom Quartier in die Stadt und in die Kantone. Wir haben ja 2000 Gemeinden in der Schweiz und jede Gemeinde hat wieder ein Gemeindeparlament und Politiker verschiedenster Couleur und die haben auch ein Budget. Also die Gemeinden, die können zwischen 500 bis zu 200.000 Leute sein. Also Baselstadt ist eine der größten Gemeinden und die haben auch was zu sagen. Und dann kommen die Kantone, die haben wieder eine andere Hoheit, zum Beispiel die Polizeihoheit, die Finanzhoheit ist bei den Kantonen. Und die Kantone geben dann ein bisschen Geld weiter an den Bund. Der hat dann die Grenzwache zum Beispiel unter sich und das Militär. Und die Außenpolitik, ja. Ich glaube, dass es diese Stufung ist der verschiedenen Vereine und auch Behörden, dass es zwar kompliziert macht, das Leben, aber es wird auch sehr differenziert, weil jeder, der mitmachen will, der mitreden will, der findet sein Forum, wo er da sich einsetzen kann.
Ich denke, es sind auch viele Faktoren. Also, weil Sie schon diese Dreiteilung ansprechen, soweit ich wahrnehme, natürlich gibt es einen Ausgleich auch von Bundesgeldern an die Kantonen, an die Gemeinden, aber prinzipiell ist bei Ihnen mehr das Prinzip, ich gebe das Geld aus als Gemeinde, als Kanton, als Bund, das ich auch einnehme. Bei uns ist eher das Prinzip, der Bund nimmt ein und die anderen geben es aus. Ja, das ist eine ganz andere Verantwortlichkeit und das geht bis zu den Bürgern. Bei uns, wenn ich aus Wien spreche, Sie kennen das alles, bei einer U-Bahn-Station errichtet unter Bürgermeister Dr. Helmut Zilk oder Michael Häupl, Verkehrsstadtrat sowieso, Wirtschaftsstadtrat und so weiter. Ja? Danke, lieber Michael Häupl, dass du mir eine U-Bahn gebaut hast. Ja? Mit welchem Geld? Ah ja, das ist meins gewesen. In Deutschland, wenn Sie in die Pinakothek der Moderne in München gehen, steht da mit Geldern der Bürgerinnen und Bürger aus Bayern. Ja, das ist ein ganz anderes Verständnis und auch da beginnt Verantwortung. Was tut man mit meinem Geld? Und so weiter und so fort. Und alleine schon, dass Sie in der Schweiz Bruttolöhne ausbezahlt bekommen und wir Nettolöhne, viele wahrscheinlich wissen gar nicht, dass da Geld noch woanders hinfließt. Ja? Also es gibt, glaube ich, ganz viele Dinge bis hin zur protestantischen Prägung der Schweiz und zur katholischen Österreichs. Bei uns werden ja auch der Politik die Sünden verziehen. Ja? Also wir haben da, glaube ich, grundsätzlich Unterschiede. Eine Sache, die mich noch interessiert ist, wenn Sie zum Beispiel ansprechen, das Krankenhaus, das jetzt abgerissen werden sollte und wo jetzt Wohnungen drin sind. Es scheint so, wenn ich jetzt Sie präsentieren das ja, wie wenn das ein Spaziergang wäre, das was Sie so in die Welt setzen,
Es klingt so, als ob die klassischen Investoren gar nicht wüssten, was alles möglich wäre und auf ihren Rat hin die plötzlich ganz andere Ziele verfolgen. So leicht wird es nicht sein, oder? Wie hart ist denn so ein Kampf gegen bestehende Interessen, gegen erwartete Renditen, zum Beispiel im Fall dieses Krankenhauses und seiner Umnutzung?
Ja, da war es eher ein Kampf mit der Regierung. Die Regierungsrätin, die Zuständige, die hat mir zu mir gesagt, ja, aber darf ich denn überhaupt nichts mehr abreißen? Obwohl, ich habe keinerlei politische Funktion und das ist vielleicht der Vorteil. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich rede nicht für alles, aber das ist ein Baudenkmal und die Denkmalpflege hat das unterstützt. Und dann haben wir nachgewiesen, dass man das eben auch ökonomisch selbsttragend oder gewinnbringend betreiben kann. Wenn man nämlich 30% der Baukosten spart, man nimmt zwar die Fassade weg und macht die neu, man macht alle Installationen neu, aber nur der Rohbau, dieses Skelett, dieses Betonskelett, das ist 30% der Baukosten. Und überall in der Stadt werden Hochhäuser gebaut und hier reißt man eins ab, das ist 9 Stockwerke hoch. Und das ist uns dann gelungen, die Leute wirklich zu überzeugen, auch die Politikerin. Am Schluss hat sie klein beigegeben.
Wo beginnt es denn da in der Bewusstseins- oder Überzeugungsarbeit? Bei uns wird es damit beginnen, dass man das Gutachten, das vom Eigentümer beauftragt wurde, quasi unwiderlegbar nachweist, dass eine Sanierung viel teurer kommt und unwirtschaftlich wäre. Beginnt es dabei, dass Sie ein Gegengutachten machen was sind denn die Schritte, die Sie in der Überzeugungsarbeit, nicht konkret in diesem Projekt, aber Sie haben mit Investoren zu tun, die eigentlich klassische, renditorientierte Entwicklungsprojekte machen, Projektentwicklung machen. Was sind alle die nicht architektonischen Tätigkeiten, die auf Sie alle zukommen, wenn Sie so einen Turnaround schaffen?
Also es ist vor allem die Finanzen, die man im Griff haben muss und damit kann man die Investoren überzeugen. Es gibt Investoren, die wollen einfach ihr Geld anlegen und eine gewisse Rendite erarbeiten lassen. Man sagt ja, das Geld arbeitet. Ich habe es zwar noch nie gesehen, wie das geht, aber ja. Und die anderen, die Pensionskassen, die müssen auch eine gewisse Rendite erarbeiten. Und da liegt das Geld auf riesigen Haufen bei den Pensionskassen. Die wissen nicht mehr, was tun mit dem Geld. Und wenn ich denen eine glaubhafte Berechnung für ein Areal vorlege, dann gehen die ernsthaft darauf ein. Und ich habe natürlich dieses Gundlinger Feld im Hintergrund, das so gut funktioniert und auch rentiert, dass wir ja diese Stiftung gegründet haben. Wir wollen keine Steuern zahlen. Wenn wir schon eine Aufgabe der Stadt übernehmen, dann war es uns einfach, das hat uns nicht gepasst, dann noch Steuern zu zahlen. Und deshalb haben wir diese steuerbefreite Stiftung gegründet, die jetzt andere Projekte wieder unterstützen kann. Also so eine Berechnung für das Spital wird dann von dieser Stiftung unterstützt. Dann können wir das berechnen, dann können wir das glaubhaft vorlegen, nicht nur unsere eigenen Berechnungen, sondern wir lassen es dann noch überprüfen von so offiziellen Bauökonomen und Managers, weil so wie ich daherkomme, da glaubt man mir nicht, dass ich das auch kann. Und dann haben wir das wirklich geschafft, dass die das geglaubt haben. Und dann haben sie nicht selber plötzlich gesehen, ja, wieso, wir müssen es ja gar nicht aufreißen. Und wichtig war, dass der Wettbewerb für die umgebenden Gebäude, dass da schon drin stand, das Haus bleibt stehen. Weil wenn der Wettbewerb dann so von Architekten gemacht wird, die nehmen sowieso alles mal weg, Tabula rasa, und dann wird neu gebaut und dann geht es plötzlich nicht mehr. Wenn dann so ein Gestaltungsplan vorliegt, ein Quartierplan, Bebauungsplan, wie auch immer man das nennt, wo eben das Alte nicht mehr da ist, dann ist es vorbei. Also man muss möglichst früh eingreifen.
Auch unsere Pensionskassen haben so viel Geld, dass sie eigentlich nicht wissen, wohin damit. Das ist so das Wesen der Pensionskassen. Bei uns ist aber so, dass die meisten Pensionskassen nach wie vor in Einkaufszentren investieren auf der grünen Wiese, in halb leer stehende Bürotürme und so weiter und so fort. Es ist eigentlich bei nüchterner Betrachtung klar, dass diese Immobilien über 30, 40 Jahre gesehen nicht die Rendite abwerfen, die im Grunde ihren Büchern selbst hineinschreiben. Ja? Gibt es in der Schweiz, zum Beispiel ist es nach wie vor so, dass im Grunde der leistbare Wohnbau im Grunde eine stabile Rendite und eine hundertprozentige Auslastung bringen würde und das aber kein Lieblingsbetätigungsfeld der Pensionskassen ist. Gibt es in der Schweiz strengere gesetzliche Vorgaben, wie seriös die langfristig sichere Veranlagung von Pensionsgeldern sein muss oder ist das einfach eine andere Bauträger- oder Bauherrenmentalität? Wie ist das? Oder Investorenmentalität, eine seriösere? Worauf würden Sie die Unterschiede zurückführen?
Also wir arbeiten mit 2 oder 3 Pensionskassen, die eben auch selbst verwaltet sind und die sich eine andere Immobilienpolitik zurechtgelegt haben. Und die können wir überzeugen, die haben auch da in dem Gundelinger Feld investiert, 1 Million zunächst von 12 und die anderen kamen von anderen Quellen. Und die haben sich dann aber überzeugen lassen, ein riesiges Gebiet zu kaufen in einer anderen Stadt, das wir dann auch so alternativ entwickeln konnten. Aber die anderen, die so die normalen Pensionskassen in Anführungszeichen, die machen da nicht mit.
Aha, okay.
Und die Genossenschaften, also das gibt es oft, dass die Pensionskassen dann den Genossenschaften ihre Hypotheken finanzieren. Also das geht dann gar nicht mehr über die Banken, deshalb haben die auch ein Problem, sondern die die Pensionskassen finanzieren direkt die Genossenschaften. Und das ist natürlich wieder eine Win-Win-Situation.
Frau Buser, ich sage fürs Erste herzlichen Dank für diese begeisternden Impressionen aus der Schweiz und freue mich, dass wir uns am Schluss bei der Diskussion nochmal sehen. Dankeschön.